Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung. Es ist Dienstag, der 22. April. Heute mit diesen Themen: Wie umgehen mit der Kostenüberwälzung? 6 Jahre nach der Einführung des neuen Polizeigesetzes sind in der Stadt Bern noch immer Fragen dazu offen. Wir sprechen über die Hintergründe. Dann, 2024 sinken die Ausgaben für die internationale Hilfe zum ersten Mal. Das zeigen die neuesten Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD.
International im Durchschnitt sinkt die Hilfe letztes Jahr um 9%, in der Schweiz ist sie gar um 15% gesunken.
So Christina Lanz von Allios Süd. Und vor 15 Jahren sank im Golf von Mexiko die Deepwater Horizon und es kam zu einer der größten Ölkatastrophen.
Damals war das ein Ölteppich, der, ich glaube mich zu erinnern, etwa 150.000 Quadratkilometer Meeresfläche bedeckte.
So Nicolas Intrup von der Meeresschutzorganisation Ocean Care. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Wladimir Putin zeigt sich offen für bilaterale Gespräche mit der Ukraine, Sarah Heinzmann.
Der russische Präsident sprach in einer Rede zum ersten Mal seit Jahren über die Möglichkeit von bilateralen Gesprächen, wie der britische Guardian berichtet. VertreterInnen der Ukraine, Großbritanniens, Frankreichs und der USA bereiten sich derzeit darauf vor, morgen in London zusammenzukommen, um über ein mögliches Waffenstillstandsabkommen zu sprechen. Nach seinen Äußerungen starteten russische Streitkräfte in der Nacht einen massiven Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa, bei dem laut lokalen Behörden 3 Menschen verletzt und zahlreiche Wohnhäuser beschädigt wurden.
Nach Israel.
Der Geheimdienstchef Ronan Barr erhebt schwere Vorwürfe gegen den Premierminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu habe von Barr Loyalität verlangt. Barr hätte im Fall einer Verfassungskrise Netanyahu und nicht dem obersten Gerichtshof Folge leisten müssen. Auch soll Netanyahu den Inlandsgeheimdienst dazu aufgefordert haben, politische GegnerInnen auszuspionieren. Netanyahus Büro wies die Vorwürfe zurück und bezichtigte Barr der Falschaussage unter Eid. Netanyahu bekräftigte seine Aussage, Barr habe beim Überfall der Hamas vom 7. Oktober 2023 kläglich versagt. Deswegen hatte Netanyahu vor einem Monat Barrs Entlassung angeordnet. Allerdings setzte der oberste Gerichtshof diese Entlassung aus.
Nach dem Tod von Papst Franziskus hat die argentinische Regierung eine 7-tägige Staatstrauer angeordnet.
Das berichtet die deutsche Tageszeitung TAZ. In der Kathedrale von Buenos Aires fand gestern zudem eine Andacht zum Gedenken an den verstorbenen Papst statt. Vor seiner Wahl zum Papst war Jorge Mario Bergoglio als Erzbischof von Buenos Aires tätig. In Argentinien war er äußerst beliebt und galt als Bischof der Armen.
In die Schweiz?
Die beiden Versicherungen Baloise und Helvetia fusionieren. Damit entsteht der zweitgrößte Versicherungskonzern der Schweiz. Dieser trägt den Namen Helvetia Baloise Holding AG. Das gaben die Unternehmen heute früh bekannt. Der neue Konzern wird zum größten Arbeitgeber im Versicherungssektor. Von dem Zusammenschluss erhoffen sich die Verwaltungsräte der beiden Unternehmen jährliche Einsparungen von 350 Millionen Franken, auch durch einen Stellenabbau. Wie viele der 22.000 ArbeitnehmerInnen um ihren Job zittern müssen, ist laut der NZZ noch nicht bekannt.
Zu den Regierungsratswahlen im Kanton Bern vom nächsten Jahr.
Der Berner SP-Politiker David Stampfli verzichtet auf eine Kandidatur bei den kommenden Regierungsratswahlen. Das gab der ehemalige Geschäftsführer der SP-Kanton Bern gestern bekannt. Als Gründe für seine Absage nennt Stampfli unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Politik. Außerdem sollten die Regierungsmitglieder das ganze Kantonsgebiet repräsentieren, findet Stampfli, da die Stadt Bern bei der SP mit Evi Allemann schon vertreten sei und zudem SP-Kandidaturen aus dem Oberaargau bereitstehen würden, sehe er keinen Anlass für eine weitere Kandidatur aus der Region Bern-Mittelland. Von der SP hat bislang der Huttwiler Gemeindepräsident Adrian Wüttrich seine Kandidatur für die Regierungsratswahlen offiziell angekündigt.
In Bern gingen gestern rund 1000 Personen auf die Straße, um für Frieden zu demonstrieren.
Der traditionelle Ostermarsch stand dieses Jahr unter dem Motto «Gegen nukleare militärische Aufrüstung für echte Sicherheit». Der Marsch forderte die Stärkung der UNO und der Völkerrechte. Der Ostermarsch stehe laut Veranstalterinnen im Zeichen der Trauer um Opfer vergangener Kriege und der verheerenden Auswirkungen von Atomwaffen. So jähren sich dieses Jahr gleich 3 historische Ereignisse: 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, 80 Jahre seit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki und 50 Jahre Ende des Vietnamkrieges. Organisiert wurde der Ostermarsch von der XOA, den reformierten Kirchen Bern, Jura und Solothurn und der feministischen Friedensorganisation FRIDA sowie Friedensfrauen weltweit, die gemeinsam das Organisationskomitee bilden.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Bio. Wir kommen zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es wechselhaft. Am Vormittag gibt es vereinzelt Regenschauer. Um den Mittag herum lässt sich die Sonne blicken. Es bleibt aber vorwiegend bewölkt. Gegen den Nachmittag bleibt es dann nass bei maximal 16 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Stadt Bern hat 18 TeilnehmerInnen von Corona-Demos zur Kasse gebeten. Das geht aus einem Begründungsbericht hervor, den die Berner Stadtregierung vor kurzem veröffentlicht hat. Dabei macht der Gemeinderat von einem umstrittenen Recht Gebrauch. Im Kanton Bern können Gemeinden die Kosten von Polizeieinsätzen weiter verrechnen. Dass die Stadt Bern diese Möglichkeit nutzt, sorgt in der Stadtpolitik für Diskussionen. Rabe Info Politredaktor Noah Biu hat sich damit auseinandergesetzt. Noah, zunächst einmal, was hat es mit dieser Kostenüberwälzung genau auf sich?
Ja, die Kostenüberwälzung, das ist ein Instrument, das die Politik mit der totalen Revision des kantonalen Polizeigesetzes 2019 eingeführt hat. Dieses Gesetz sieht vor, dass Gemeinden die Kosten für einen Polizeieinsatz an VeranstalterInnen und TeilnehmerInnen weiterverrechnen können.
Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden?
Die Kostenüberwälzung ist dann möglich, wenn an einer Veranstaltung Gewalt an Personen oder Sachen verübt wurde. So steht es im Polizeigesetz. Die Gemeinden können dann Kosten an die VeranstalterInnen weiterverrechnen oder eben auch an TeilnehmerInnen, die sich auf behördliche Anordnung hin nicht entfernt haben.
Diese Regelung sorgte bereits bei der Einführung für Kritik. Unter anderem deshalb gab es ein Referendum. Was ist der Grund für diese Kritik?
Die KritikerInnen sagen zum einen, dass die Gewährleistung der Sicherheit eine Grundaufgabe der Polizei sei und nicht eine Dienstleistung, die man einfach so an den VeranstalterInnen weiterverrechnen kann. Außerdem, um gegen fehlbare Demonstrationsteilnehmende vorzugehen, da haben die Behörden bereits Möglichkeiten im Rahmen des Strafgesetzes. Vor allem aber befürchten die KritikerInnen einen sogenannten Chilling-Effekt. Das beschreibt den Effekt, dass sich Menschen aus Angst vor einer bestimmten Rechtsfolge selbst in ihren Grundrechten einschränken. Also in diesem Fall würde das bedeuten, dass VeranstalterInnen darauf verzichten würden, eine Demonstration überhaupt zu organisieren. Oder dass Menschen darauf verzichten, an einer Demonstration teilzunehmen, und zwar aus Angst, es könnte Ausschreitungen geben und sie müssen am Ende für einen Teil der Polizeikosten aufkommen.
Wer gehört denn zu diesen KritikerInnen?
Ja, wie du bereits erwähnt hast, gab es ein Referendum gegen dieses Polizeigesetz. Daran beteiligt waren unter anderem linke Parteien, Menschenrechtsorganisationen sowie die demokratischen JuristInnen Bern. Mit letzteren habe ich auch über den neuen Begründungsbericht des Gemeinderates gesprochen. Die demokratischen JuristInnen Bern sehen die Kostenüberwälzung nach wie vor kritisch und auf Anfrage schreiben sie, diese Regelung habe in einem demokratischen Rechtsstaat einfach keinen Platz.
Es ist nun 6 Jahre her. In der Stadt Bern sorgt diese Kostenüberwälzung noch immer für Diskussionen. Kannst du uns kurz zusammenfassen, was bisher in der Stadt Bern diskutiert wurde?
Ja, gerne. Bereits bevor das neue Polizeigesetz überhaupt in Kraft war, sorgte das für Diskussionen und die Kostenüberwälzung beschäftigte die Stadtpolitik. Die entsprechenden Gesetzesartikel, die sind ja als Kann-Artikel formuliert. Das heißt, die Gemeinden haben hier einen gewissen Spielraum. Und darüber, wie die Stadt Bern mit diesem Spielraum umgehen soll, darüber wurde bereits früh diskutiert und es gab auch Vorstöße im Stadtparlament. Eine Mehrheit in der Stadtpolitik war der Meinung, dass Bern hier zurückhaltend handeln soll. Vor 4 Jahren verabschiedete das Stadtparlament dann ein neues Kundgebungsreglement. Darin enthalten war der Artikel 5a und dieser Artikel regelt nun den Umgang mit den Kostenüberwälzungen.
Und wie lautet dieser Artikel genau?
Der Artikel 5a des städtischen Kundgebungsreglements besagt, dass die Stadt bei grundrechtlich geschützten Kundgebungen auf eine Weiterverrechnung der Kosten verzichtet.
Das Kundgebungsreglement sagt also klar, dass eine Weiterverrechnung der Einsatzkosten in der Stadt Bern nicht möglich ist.
Ja, das ist nun eben die Frage, wie klar das ist. In der Stadtratsdebatte dazu wurde um die genaue Formulierung auch gestritten. So wie der Artikel nun formuliert ist, ermöglicht er es der Stadtregierung nun eben doch Kosten auf TeilnehmerInnen zu überwälzen, wie das Beispiel mit den Corona-DemonstrantInnen gezeigt hat.
Inwiefern?
Im eingangs erwähnten Begründungsbericht erklärt der Gemeinderat, wie er die Kostenüberwälzung bei den 18 Corona-DemonstrantInnen mit dem Artikel 5a in Einklang bringt und dabei bezieht er sich auf ein Bundesgerichtsurteil. Dieses hat sich mit einer gleichlautenden Regelung im Polizeigesetz des Kantons Luzern beschäftigt und nach diesem Urteil können ursprünglich grundrechtsgeschützte Kundgebungen ihren diesbezüglichen Schutz verlieren, so der Gemeinderat. Namentlich passiert das dann, wenn die verübten Gewalttätigkeiten ein gewisses Ausmaß überschreiten.
Du hast vorhin erwähnt, dass im Stadtrat über die Formulierung im Kundgebungsreglement gestritten wurde. Welche anderen Formulierungen standen denn zur Auswahl?
In einem Antrag schlugen das Grüne Bündnis und die Junge Alternative die Formulierung vor, bei Kundgebungen mit ideellem, politischem oder nicht kommerziellen Charakter soll die Stadt auf eine Kostenüberwälzung verzichten.
Was halten denn die KritikerInnen der Kostenüberwälzung von dieser Formulierung?
Ja, für viele wäre das wohl die bessere Option gewesen. Die Alternative Linke Bern AL etwa unterstützte diesen Vorschlag bereits in der Stadtratsdebatte. Raphael Jocki, Stadtrat der AL, schreibt auf Anfrage, er sei auch heute überzeugt davon, dass diese Formulierung mehr Klarheit schaffen würde. Mit der jetzigen Formulierung hingegen sei es der Stadt jederzeit möglich, VeranstalterInnen und jegliche TeilnehmerInnen einer Kundgebung Kosten zu überwälzen. Das kritisiert Raphael Jocki. Somit sei auch die Kostenüberwälzung nicht abschließend genug geregelt durch diese Formulierung.
Dann können wir also davon ausgehen, dass das Thema die Stadtpolitik noch weiter beschäftigen wird.
Ja, durchaus. Die AL will den Begründungsbericht im Stadtrat nun besprechen. Und für Teile des Stadtrats hat der Artikel 5a im Kundgebungsreglement eigentlich einen klaren Zweck. Er soll verhindern, dass die Stadt Bern von der Möglichkeit der Kostenüberwälzung Gebrauch macht. Dass sie es nun trotzdem tut, wird wohl für weitere Diskussionen sorgen.
Das Thema bleibt aktuell und wir werden dranbleiben. Vielen Dank, Norbio, für deine Einschätzung.
Rabe Info.
Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD sinkt die internationale Hilfe 2024 zum ersten Mal seit 5 Jahren, auch in der Schweiz. Kritik kommt vom Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungsarbeit, alias Süd. Christina Lanz ist Expertin für internationale Zusammenarbeit bei der Organisation. Ich habe sie gefragt, wo die Schweiz international stehe.
International im Durchschnitt sinkt die Hilfe letztes Jahr um 9%. In der Schweiz ist sie gar um 15% gesunken.
Was genau wird durch Entwicklungsausgaben aus der Schweiz finanziert?
Eine ganz breite Palette an Projekten. Also die Schweiz einerseits beteiligt sich an multilateralen Organisationen, also sie zahlt Beiträge an UN-Organisationen. Andererseits führt sie verschiedene bilaterale Projekte durch, in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Demokratie, Förderung. Also wirklich eine ganz breite Palette, die dank Schweizer Geldern realisiert werden kann.
Gemäß einer repräsentativen Studie der ETH unterstützen rund 80% der Schweizer Bevölkerung eine Fortführung oder eine Erhöhung dieser Beiträge. Warum geht die Schweizer Politik nicht auf diese Bedürfnisse ein?
Ja, ich denke, das ist wieder mal ein Beispiel, wo die Schweizer Politik komplett an der Bevölkerung vorbeiregiert. Momentan sind andere Themen wichtiger. Die Armeeausgaben sollen erhöht werden. Die ganze Aufrüstungsdebatte ist natürlich sehr präsent. Und in der Schweiz haben wir halt die heilige Kuh, sag ich mal, der Schuldenbremse. Also die Schweizer Politik will nicht weitere Ausgaben tätigen oder hat das Gefühl, wenn wir bei der Armee aufstocken, müssen wir halt woanders kürzen, also bei der Entwicklungszusammenarbeit.
Der Bundesrat, wie Sie bereits gesagt haben, kommt immer wieder mit dem Argument der Sparpolitik. Was sagen Sie zu diesen Bedenken?
Also unserer Meinung nach stimmt diese Logik einfach nicht. Also die Schweiz hat im internationalen Vergleich eine extrem tiefe Schuldenquote. Sogar der IWF, also der Internationale Währungsfonds, hat der Schweiz schon mehrmals gesagt, sie soll und kann sich mehr verschulden, um wichtige Investitionen zu tätigen. Die Schuldenbremse, so wie sie von der Politik ausgelegt wird, ist extrem rigoros, extrem strikt, so dass eben praktisch ein Nullsummenspiel entsteht. Wenn man irgendwo investieren will, muss man irgendwo anders sparen. Aber auch hier, auch sogar im Kontext der Schuldenbremse, gibt es Spielraum. Man kann Ausgaben außerordentlich verbuchen. Es wäre möglich, die Armeeausgaben außerordentlich zu verbuchen, damit sie nicht kompensiert werden müssten andernorts. Es wäre möglich, die Ukraine-Hilfe, die jetzt aus dem Budget der internationalen Zusammenarbeit genommen wird, außerordentlich zu verbuchen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ganz abgesehen von natürlich vielen Möglichkeiten, auch langfristig Mehreinnahmen zu generieren, also Abbau von Subventionen, verschiedene steuerliche Instrumente, die aber einfach aus politischen Gründen nicht auf dem Parkett sind.
Bei diesen Kürzungen geht es um diese 110 Millionen Franken 2025, das wurde im Dezember beschlossen. Was bedeutet das konkret für die Schweiz?
Also hier sicher wichtig noch klarzustellen, diese Kürzungen sind in den Zahlen noch gar nicht ersichtlich. Also die werden dann erst nächstes Jahr ersichtlich sein, da das Kürzungen sind, die 2025 und auch in den Folgejahren in Kraft treten werden. Für die Schweiz bedeutet das, dass sie aus einigen Ländern aussteigen muss. Also sie wird aus Bangladesch aussteigen, aus Sambia, aus Albanien. Verschiedene Organisationen werden keine Schweizer Beiträge mehr erhalten, UNAIDS beispielsweise. Also das bedeutet, dass Tausende, wenn nicht gar Hunderttausende Menschen nicht mehr die Hilfe bekommen, die sie bekommen haben. Verschiedene Organisationen, mit denen die Schweiz zusammengearbeitet hat, bekommen keine Beiträge mehr. Leute werden ihren Job verlieren. Also das sind Partnerschaften, die wurden über Jahrzehnte aufgebaut, die jetzt einfach so beendet werden.
Das war Christina Lanz. Sie ist Expertin für internationale Zusammenarbeit bei Alios Süd.
Rabe Info.
Heute vor genau 15 Jahren sank die Deepwater Horizon, nachdem sie 2 Tage lang brannte. Die Deepwater Horizon war eine Bohrplattform für die Erdölexploration im Golf von Mexiko. Die Ölkatastrophe verseuchte mit 800 Millionen Litern Öl den Ozean und die Küstenregionen. Wie geht es der Umwelt in betroffenen Gebieten heute? Ein Beitrag von Ursi Grimm.
22. April 2010, die Deepwater Horizon sinkt. Die Ölbohrinsel im Golf von Mexiko ist 2 Tage zuvor in Brand geraten. Auch das 10 vor 10 berichtet.
2 Tage lang versucht die Küstenwache zu löschen. Vergeblich. Die schwer beschädigte Bohrinsel versinkt im Golf von Mexiko mit 2,5 Millionen Liter Rohöl an Bord. Aus der abgebrochenen Förderleitung könnten noch weit größere Mengen austreten.
Es sind Unmengen von Öl, die aus dem Bohrloch quellen. Gemäß offiziellen Schätzungen sind es 53.000 Barrel pro Tag. Ein Barrel entspricht 159 Litern. Bis die Quelle versiegelt wird, sind es also fast 800 Millionen Liter Erdöl, die den Golf von Mexiko und über 1.500 Kilometer Küstengebiet verschmutzen. 40.000 Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. Zehntausende Meerestiere sterben. Allein der US Fish and Wildlife Service sammelt über 7.000 tote Vögel ein. 1.300 Delfine werden tot an den Strand gespült. Nicolas Entrop, Direktor für internationale Zusammenarbeit bei der Meeresschutzorganisation Ocean Care, erinnert sich an das Ausmaß der Schäden.
Ich erinnere mich, dass die Katastrophe der Deepwater Horizon sicherlich eine der größten Ölkatastrophen, die es jemals gab, gewesen ist. Damals war das ein Ölteppich, der, ich glaube mich zu erinnern, etwa 150.000 Quadratkilometer Meeresfläche bedeckte.
Ein Ölteppich 3-mal so groß wie die Fläche der Schweiz. Die Schäden sind auch heute, 15 Jahre nach der Katastrophe, riesig. Entrop nennt einige Beispiele der Langzeitfolgen.
Wir wissen heute, dass die Population der großen Tümmler in der Region um etwa 45% zurückgegangen ist. Pottwale um 31%, Schnabelwale um 83% Rückgang der Population. Die Primärproduktion durch Phytoplankton ist zurückgegangen. Das gesamte marine Ökosystem war und ist betroffen.
Ein sogenannter Blowout führt zu der Explosion auf der Plattform. Der Brand ist unmöglich zu löschen. Ein Blowout bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Erdöl oder Erdgas aus einem Bohrloch, das sich dann entzündet. 11 Arbeiter sterben bei der Explosion, ihre Leichen werden nie gefunden. An der Katastrophe maßgeblich beteiligt sind die Unternehmen BP, Transocean und Halliburton. In einer Anhörung des US-Senats am 12. Mai 2010 beschuldigen sich die 3 Konzerne gegenseitig für den Blowout und die darauffolgende Katastrophe verantwortlich zu sein.
BP as a leaseholder and the operator of the well hired Transocean to drill that well.
Bei der Anhörung im Senat sucht der Präsident der BP, Lamar McKay, den Fehler bei Transocean, der Betreiberin der Bohrinsel. Dem britischen Erdölkonzern BP gehört die Ölquelle, erpachtet jedoch die Deepwater Horizon bei Transocean. Transocean ist ein Konzern mit Sitz in der Schweiz, der weltweit Bohrplattformen im Auftrag von Pächtern betreibt und für die Sicherheit bei Ölbohrungen verantwortlich ist. Stephen Newman, Präsident der Transocean, sieht die Verantwortung für die Katastrophe aber anderswo.
Was the well properly designed? Were there problems with the casing or the seal assembly? Was the casing properly cemented and the well effectively sealed?
Die Ursache liege bei der Ölquelle, beim Gehäuse oder bei der Montage der Dichtung. Verantwortlich dafür ist entweder BP oder der dritte beteiligte Konzern Halliburton. Dieser war bei den Bohrungen und Unterhaltsarbeiten beteiligt, wie zum Beispiel dem Abdichten der Ölquelle mit Zement. Auch Sicherheitschef von Halliburton, Tim Robert, will alles richtig gemacht haben.
Halliburton is confident that the cementing work on the Mississippi Canyon 252 well was completed in accordance with the requirements of the well owner's well construction plan.
Alle Arbeiten seien gemäß Vorgaben der BP ausgeführt worden. Keiner der Konzerne ist ein unbeschriebenes Blatt. Sowohl Transocean als auch BP verursachten bereits davor wiederholt Ölkatastrophen. Und Halliburton stand aufgrund fragwürdiger Geschäfte mit Ländern wie Libyen, Irak und Iran vermehrt in der Kritik. Eine vom US-Kongress beauftragte Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass menschliche wie technische Fehler zum Untergang der Bohrinsel führten. Ein Bundesrichter spricht von grober Fahrlässigkeit und vorsätzlichem Fehlverhalten. Im November 2012 bekennt sich BP des 11-fachen Totschlages schuldig sowie der Behinderung der Justiz und Verstößen gegen den Clean Water Act.
Felony manslaughter, one count of felony obstruction of justice, and violations of the Clean Water and Migratory Bird Treaty Acts in connection with the Deepwater.
Generalstaatsanwalt Eric Holder spricht an einer Pressekonferenz in New Orleans von der größten je ausgesprochenen Buße in den USA. BP akzeptiert die Zahlung von 4,5 Milliarden US-Dollar und bezahlt einen Schadensersatz von über 18 Milliarden US-Dollar. Halliburton gesteht 2013 gemäß US-Justizministerium ein, Beweise vernichtet zu haben. Der Konzern bezahlt 200.000 US-Dollar Strafe und 55 Millionen US-Dollar an die National Fish and Wildlife Foundation. Transocean bezahlt 1 Milliarde US-Dollar Strafe für Gewässerverunreinigung und 500 Millionen für kriminelle Handlungen. Für Meeresschutzorganisationen wie Oceancare ist das jedoch nicht genug. Zusammen mit über 100 Organisationen rufen sie alle Regierungen auf, nicht weiter nach neuen Gas- und Ölvorkommen im Meeresboden zu suchen und bestehende Förderungen einzustellen. Nicolas Entrup führt aus:
Die Öffentlichkeit fragt sich zu Recht, wie kann es denn eigentlich sein, dass weiterhin Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen überhaupt stattfindet? Und unsere Initiative richtet sich eben an die Vereinten Nationen, die im Juni in Nizza, Frankreich, eine große Ozeankonferenz abhalten. Und wir fordern die Regierungen auf, sich darauf zu verständigen, dass man eine vollständige Abkehr der Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen im Meer beschließt.
Denn die Klimakrise in Verbindung mit der Bedrohung der Artenvielfalt und der anhaltenden Luftverschmutzung mache die Energietransformation dringend nötig, also weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energieträgern. Zudem beginne die eigentliche Katastrophe bereits bei der Suche nach Öl- und Gasvorkommen.
Diese Suche findet mit Forschungsschiffen statt, die bis zu 48 Schallkanonen hinter sich herziehen, die alle 10 bis 15 Sekunden, und das ist 24 Stunden am Tag, wochenlang, teilweise monatelang, Schallexplosionen mit etwa bis zu 260 Dezibel in Richtung Meeresboden emittieren. Und dieser Schall hat auch tödliche Auswirkungen auf Meerestiere, kann Meerestiere aus ihren Gebieten vertreiben, hat nachhaltige Schäden zur Ursache.
Dies nicht nur im Golf von Mexiko, sondern auch beispielsweise im östlichen Teil des Mittelmeers.
Dort wird in auch sehr tiefen Gewässern, weit tiefer als damals die Katastrophe der Deepwater Horizon stattgefunden hat, nach Öl gesucht und auch nach Öl gebohrt.
Dennoch gibt es am Mittelmeer Staaten, die bereits einen Schritt weg vom Öl unternehmen.
Zumindest haben einige Staaten, darunter Frankreich, Spanien und Portugal, den ersten Schritt getätigt und haben die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen per nationalem Gesetz unterbunden. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, der immens wichtig ist. Und diesen Schritt fordern wir eben auch von den Regierungen weltweit ein.
Auch die Regierung Joe Bidens hatte vor, weitgehend auf Tiefseeölförderung zu verzichten. Donald Trump hingegen erklärt bei seinem Amtsantritt im Januar den nationalen Energienotstand. Anfang März präzisiert Trump seine Pläne gegenüber dem US-Kongress. Die vorherige Regierung habe neue Öl- und Gaspachtverträge um 95% reduziert, das Bauen von Pipelines zum Erliegen kommen lassen und hunderte von Kraftwerken stillgelegt, die man jetzt wieder in Betrieb nehme. Man habe mehr flüssiges Gold unter den Füßen als alle anderen Nationen der Welt und genehmige es jetzt dem besten Team, das es je gab, dieses zu holen.
I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill Baby Drill.
Auch Firmen mit Sitz in der Schweiz wittern aufgrund Trumps Absichten das große Geschäft ohne Rücksicht auf die Umwelt. Entsprechend der aktuellen Gesetzeslage könnten Firmen wie die Transocean auch weiterhin solche Risiken eingehen. Die Konzernverantwortungsinitiative, die Anfang Jahr zustande kam und vors Stimmvolk kommen soll, will genau dem einen Riegel schieben. Zum einen mit einer Sorgfaltsprüfung, wie sie Rainer Patzen, Co-Geschäftsleiterin der Koalition für Konzernverantwortung, ausführt.
Das heißt, Sie müssen hinschauen, wo Sie Risiken haben für mögliche Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung und dann Maßnahmen ergreifen, um diese Verletzungen eben zu verhindern. Zusätzlich fordert die Initiative auch eine Klimapflicht, also dass die Unternehmen einen Plan erarbeiten müssen, wie sie ihre Emissionen bis 2050 reduzieren könnten.
Geschäftsmodelle wie das der Transocean wären also bei einer Annahme und Umsetzung der Konzernverantwortungsinitiative künftig schwierig, zumindest für Firmen mit Sitz in der Schweiz. Dennoch hat sich 15 Jahre nach der Katastrophe der Deepwater Horizon nicht viel verändert und die nächste Katastrophe ist somit eine Frage der Zeit. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 22. April. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Ursi Grimm, Noah Bio und Sarah Heinzmann. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.